Rainer, lies mal vor.
Kapitel 13. Der Richter. Man erinnert sich, dass der Abbé Busoni allein bei Nortier im Sterbezimmer geblieben war und dass sich der Greis und der Priester das Wächteramt bei der Leiche des Mädchens geteilt hatten. Vielleicht waren es die christlichen Ermahnungen des Abbés, vielleicht war es das überzeugende Wort, das dem Greise den Mut zurückgab, denn seit dem Augenblick der Besprechung, die er mit dem Priester gehabt, trat bei Nortier anstelle der Verzweiflung, die sich anfangs seiner bemächtigt hatte, eine große Ruhe ein, die bei seiner tiefen Liebe und Zuneigung für Valentin besonders überraschend war. Herr von Villefort hatte den Greis seit dem Morgen des Todes nicht wiedergesehen. Die ganze Dienerschaft war erneuert worden. Man hatte einen anderen Kammerdiener für ihn, einen anderen Bedienten von Nortier angeworben. Zwei Kammerfrauen waren in den Dienst der Frau von Villefort getreten. In ein paar Tagen sollten die Schwurgerichtssitzungen beginnen. Darum verfolgte Villefort, in sein Kabinett eingeschlossen, mit fieberhafter Tätigkeit den gegen Caderousses Mörder eingeleiteten Prozess. Der Fall machte großes Aufsehen in der Pariser Welt. Die Beweise waren nicht überzeugend, weil sie auf einigen Worten von der Hand eines sterbenden Galeerensklaven, eines ehemaligen Bagnogenossen des Angeklagten, beruhten, der seinen Gefährten aus Hass oder aus Rache anschuldigen konnte. Nur der Staatsanwalt hatte die feste Überzeugung gewonnen, Benedetto sei schuldig. Und es sollte ihm aus dem schwierigen Siege dieser seiner Anschauung einer von jenen Genüssen der Eitelkeit erwachsen, die allein die Fasern seines vereisten Herzens einigermaßen erwärmten. Der Prozess nahm also infolge der rastlosen Arbeit Villeforts seinen raschen Gang. Mehr als je musste er sich verborgen halten, um einer Erwiderung auf die ungeheure Menge von Bitten zu entgehen, die man an ihn richtete, um Audienzkarten zu erhalten. Da überdies erst so kurze Zeit vorüber war, seitdem man die arme Valentin zu Grabe getragen hatte, so staunte niemand darüber, wenn man den Vater so ganz in seiner Pflichterfüllung, der einzigen Zerstreuung, die er für seinen Kummer finden konnte, versunken sah. Ein einziges Mal, und zwar an dem Tag, nachdem Benedetto den zweiten Besuch Bertuccios empfangen hatte, bei dem dieser ihm den Namen seines Vaters hatte nennen sollen, war Villefort Herrn Nortier zu Gesicht gekommen. Es geschah dies in dem Augenblick, wo der Beamte der Erholung bedürftig in den Garten seines Hauses hinabging. Wiederholt war er bis an den Hintergrund des Gartens, bis an das bekannte, nach dem verlassenen Gehege führenden Gitter gegangen, als er zufällig nach dem Hause schaute, in dem er seinen Sohn lärmend spielen hörte, der aus seiner Pension zurückgekommen war, um den Sonntag und Montag bei seiner Mutter zuzubringen. Bei dieser Gelegenheit sah er an einem der offenen Fenster Herrn Nortier, der sich bis an das Fenster hatte rollen lassen, um sich der letzten Strahlen einer noch warmen Sonne zu erfreuen. Das Auge des Greises war auf einen Punkt gerichtet, den Villefort nicht genau unterscheiden konnte. Dieser Blick Nortiers war so hasserfüllt, so wild, erzeugte so sehr von heftiger Ungeduld, dass der Staatsanwalt, der alle Eindrücke dieses ihm so genau bekannten Gesichtes mit voller Schärfe auffasste, ausdrücklich hinging, um zu sehen, worauf oder auf wen der Blick fiel. Da bemerkte er unter einer Gruppe von Linden mit fast entblätternden Ästen Frau von Villefort, die ein Buch in der Hand auf einer Bank saß und sich von Zeit zu Zeit im Lesen unterbrach, um ihrem Sohn zuzulächeln oder ihm seinen elastischen Ball zuzuwerfen, den er hartnäckig vom Salon in den Garten schleuderte. Villefort erbleichte, denn er verstand, was der Greis sagen wollte. Nortier schaute stets denselben Gegenstand an, doch plötzlich ging sein Blick von der Frau auf den Mann über, und Villefort hatte selbst den Angriff dieser blitzenden Augen auszuhalten, die nichts von ihrem drohenden Ausdruck verloren. Man las in der Tat in diesem Blick zugleich einen blutigen Vorwurf und eine furchtbare Drohung. Dann schlug Nortier die Augen zum Himmel auf, als ob er seinen Sohn an einen vergessenen Schwur erinnern wollte.
»Es ist gut«, sagte Villefort unten vom Hofe herauf. »Fassen Sie noch einen Tag Geduld. Was ich gesagt habe, ist gesagt.«
Nortier schien durch diese Worte beruhigt und seine Augen wandten sich einer anderen Seite zu. Villefort fuhr mit der bleichen Hand über seine Stirn und kehrte in sein Kabinett zurück. Die Nacht ging kalt und ruhig vorüber. Alle begaben sich zu Bett und schliefen wie gewöhnlich. Nur Villefort legte sich nicht nieder. Er arbeitete bis 5 Uhr morgens, durchlas die am Abend vorher von dem Untersuchungsbeamten vorgenommenen Verhöre, verglich die Aussagen der Zeugen und brachte die Anklageschrift, eine der schärfsten und kräftigsten, die er je abgefasst hatte, vollends ins Reine. Am folgenden Tag sollte die erste Schwurgerichtssitzung stattfinden. Villefort sah diesen Tag, einen Montag, blass und düster anbrechen, und der bläuliche Lichtschimmer ließ die auf dem Papier mit roter Tinte geschriebenen Zeilen erglänzen. Der Staatsanwalt öffnete sein Fenster. Die feuchte Luft der Morgendämmerung übergoss Villeforts Haupt und erfrischte ihn.
»Heute wird es geschehen«,
sagte er mit einer gewissen Anstrengung.
»Heute muss der Mann, der das Schwert der Gerechtigkeit in der Hand hält, überall hinschlagen, wo sich die Schuldigen befinden.«
Allmählich erwachte alles. Villefort hörte von seinem Kabinett aus die aufeinander folgenden Geräusche: die in Bewegung gesetzten Türen, das Klingeln der Glocke der Frau von Villefort, die ihre Kammerjungfer rief, das erste Geschrei des Kindes, das sich mit Lärm erhob. Villefort läutete ebenfalls. Sein neuer Kammerdiener trat ein, brachte ihm die Zeitungen und eine Tasse Schokolade.
»Ich habe das nicht verlangt. Mir gibt sich diese Mühe.«
»Die gnädige Frau sagt, der Herr Staatsanwalt würde ohne Zweifel bei dem Mordprozess viel sprechen und müsste Kräfte sammeln.«
Dabei stellte der Diener die Tasse auf den mit Papieren überladenen Tisch. Villefort schaute die Tasse einen Augenblick mit düsterer Miene an, dann ergriff er sie plötzlich mit einer hastigen Bewegung und leerte ihren Inhalt mit einem Zug. Man hätte glauben sollen, er hoffte, dieser Trank sei tödlich, und er sehne den Tod herbei, der ihn von einer Pflicht befreien sollte, die ihm etwas Schwierigeres als das Sterben zu tun befahl. Die Schokolade aber war harmlos, und Herr von Villefort musste an sein schweres Tagwerk gehen. Als die Frühstücksstunde gekommen war, erschien der Staatsanwalt nicht bei Tisch. Der Kammerdiener kehrte in sein Kabinett zurück und meldete:
»Die gnädige Frau lässt dem Herrn Staatsanwalt sagen, es habe 11 geschlagen und die Sitzung sei auf 12 Uhr bestimmt.«
»Nun, und?« rief Villefort.
»Die gnädige Frau hat ihre Toilette gemacht. Sie ist bereit und lässt fragen, ob sie den Herrn Staatsanwalt in den Justizpalast begleiten werde, da sie sehr wünsche, dieser Sitzung beizuwohnen.«
»Ah, sie wünscht das«,
versetzte Villefort mit schrecklichem Ton. Der Kammerdiener wich einen Schritt zurück und erwiderte:
»Will der Herr Staatsanwalt allein dahin fahren, so werde ich es der gnädigen Frau sagen.«
Villefort blieb einen Augenblick stumm. Er grub mit seinen Nägeln in seine bleiche Wange, von der sein ebenholzschwarzer Bart stark abstach, ehe er erwiderte:
»Sagen Sie der gnädigen Frau, ich wünsche Sie zu sprechen und bitte Sie, mich in Ihrem Zimmer zu erwarten. Dann kommen Sie zurück, um mich zu rasieren und anzukleiden.«
»Auf der Stelle.«
Der Kammerdiener verschwand und erschien sofort wieder, rasierte Villefort und kleidete ihn in feierliches Schwarz. Als er damit fertig war, sagte er:
»Die gnädige Frau lässt sagen, sie erwarte den Herrn Staatsanwalt, sobald er angekleidet sei.«
»Ich komme«,
versetzte Villefort und wandte sich, die Akten unter dem Arm, den Hut in der Hand, zu den Zimmern seiner Frau. Frau von Villefort saß auf einer Ottomane und blätterte mit Ungeduld in den Zeitungen und Broschüren, die der junge Edouard zu seiner Belustigung in Stücke zerriss, ehe seine Mutter Zeit gehabt hatte, ihre Lektüre zu vollenden. Sie war völlig zum Ausgehen gekleidet. Ihr Hut lag daneben und sie hatte bereits die Handschuhe angezogen.
»Ah, hier sind Sie, mein Herr«,
sagte sie mit ihrer natürlichen, ruhigen Stimme.
»Mein Gott, wie bleich sehen Sie aus! Sie haben also abermals die ganze Nacht hindurch gearbeitet. Nun, nehmen Sie mich mit oder soll ich allein mit Edouard gehen?«
Bei allen diesen Fragen blieb Herr von Villefort kalt und stumm wie eine Bildsäule und sagte nur, einen gebieterischen Blick auf das Kind heftend,
»Edouard, spiele im Garten. Ich habe mit deiner Mutter zu reden.«
Frau von Villefort bebte bei diesem kalten Wesen und dem entschiedenen Ton ihres Mannes. Edouard schaute seine Mutter an. Als er sah, dass sie den Befehl des Herrn von Villefort nicht wiederholte, fing er an, seinen bleiernen Soldaten die Köpfe abzuschneiden.
»Edouard!«
rief Herr von Villefort mit so hartem Ausdruck, dass das Kind auf den Boden sprang.
»Verstehst du mich? Vorwärts!«
An eine solche Behandlung nicht gewöhnt, richtete sich das Kind auf, erbleichte und entfernte sich. Herr von Villefort folgte ihm bis zur Tür und schloss diese, als Edouard hinausgegangen war, mit dem Riegel.
»Oh mein Gott!«
rief die junge Frau, indem sie ihrem Gatten bis in die Tiefe der Seele schauen wollte und zu lächeln versuchte.
»Was wollen Sie denn?«
»Wo verwahren Sie das Gift, dessen Sie sich gewöhnlich bedienen?«
sprach scharf und ohne Einleitung der Staatsanwalt. Frau von Villefort empfand, was die Lerche empfinden muss, wenn sie den Hühnergeier seiner mörderischen Kreise über ihrem Kopf immer enger ziehen sieht. Ein heiserer, gebrochener Ton, der weder ein Schrei noch ein Seufzer war, kam aus der Brust der Frau von Villefort und leichenblass erwiderte sie,
»Mein Herr, ich verstehe Sie nicht.«
Dann erhob sie sich in einem Anfall des Schreckens. Doch in einem zweiten Anfall, der offenbar noch heftiger als der erste war, fiel sie wieder auf die Kissen ihrer Ottomane zurück.
»Ich fragte Sie«,
fuhr Herr von Villefort mit vollkommenem ruhigem Ton fort,
»wo Sie das Gift verbergen, mit dessen Hilfe Sie meinen Schwiegervater, Herrn von Samara, meine Schwiegermutter, Barois, und meine Tochter Valentine umgebracht haben.«
»Oh mein Herr«, rief Frau von Villefort, die Hände faltend, »was sagen Sie da?«
»Sie haben nicht zu fragen, sondern nur zu antworten.«
»Habe ich dem Richter oder dem Gatten zu antworten?«
stammelte Frau von Villefort.
»Dem Richter.«
Es war ein furchtbares Schauspiel. Die Blässe dieser Frau, die Angst in ihren Blicken, das Zittern ihres ganzen Körpers.
»Ah, mein Herr«, murmelte sie, »ah, mein Herr.«
»Sie antworten nicht«,
rief der furchtbare Frager. Dann fügte er mit einem Lächeln hinzu, das noch schrecklicher war als sein Zorn.
»Sie leugnen also nicht.«
Frau von Villefort machte eine Bewegung.
»Und Sie könnten auch nicht leugnen«,
fuhr Herr von Villefort fort, indem er die Hand ausstreckte, als wollte er sie im Namen der Gerechtigkeit festnehmen.
»Sie haben diese verschiedenen Verbrechen mit einer unverschämten Geschicklichkeit verübt, die jedoch nur Leute täuschen konnte, die aus Liebe geneigt waren, Ihnen gegenüber blind zu sein. Seit dem Tode der Frau von Samara wusste ich, dass ein Giftmischer in meinem Haus war. Herr d'Avrigny hatte mich davon in Kenntnis gesetzt. Nach dem Tod Barois fiel mein Verdacht, Gott verzeihe es mir, auf jemand, auf einen Engel. Doch nach Valentins Tod gab es keinen Zweifel mehr für mich und nicht allein für mich, sondern auch für andere. So wird Ihr Verbrechen, nunmehr zwei Personen bekannt, öffentlich werden. Und es ist, wie ich Ihnen soeben sagte, nicht mehr der Gatte, der zu Ihnen spricht, sondern ein Richter.«
Ihr Gesicht in ihren Händen verbergend, stammelte die junge Frau.
Oh Herr, ich flehe Sie an. Glauben Sie nicht dem Schein.
Sollten Sie feig sein?
Rief Villefort mit verächtlichem Ton.
In der Tat, ich habe stets wahrgenommen, dass die Giftmischer feige sind. Sollten Sie feig sein? Sie, die Sie den grässlichen Mut gehabt haben, zwei Greise und ein junges Mädchen, von Ihnen ermordet, vor Ihren Augen verscheiden zu sehen?
Herr,
sollten Sie feig sein,
fuhr Villefort mit wachsender Heftigkeit fort.
Sie, die Sie die Minuten von vier Todeskämpfen eine um die andere gezählt, Sie, die Sie mit einer so wunderbaren Geschicklichkeit und Sorgfalt Ihre höllischen Pläne entworfen und Ihre schändlichen Tränke angerührt haben, Sie, die Sie alles so gut berechnet, sollten eines nicht berechnet haben, nämlich, wohin sie die Enthüllung ihrer Verbrechen führen konnte, führen musste? Oh, das ist unmöglich. Und sie haben ein Gift, süßer, feiner, tödlicher als die anderen, aufbewahrt, um der ihnen gebührenden Bestrafung zu entgehen. Sie haben dies getan. Wenigstens hoffe ich es.
Frau von Villefort rang ihre Hände und fiel auf die Knie.
»Ich weiß es wohl, ich weiß es wohl«,
sagte Herr von Villefort.
»Sie gestehen. Doch ein Geständnis, den Richtern abgelegt, ein Geständnis im letzten Augenblick, ein Geständnis, wenn man nicht mehr leugnen kann, ein solches Geständnis mildert in keiner Beziehung die Strafe, die über den Schuldigen verhängt werden muss.«
»Die Strafe«, rief Frau von Villefort, »Strafe! Es ist schon das zweite Mal, dass Sie dieses Wort aussprechen.«
»Allerdings. Glaubten Sie zu entkommen, weil Sie viermal schuldig waren? Glaubten Sie, weil Sie die Frau dessen sind, der die Strafe fordert, würde diese Strafe ausbleiben? Nein, nein. Die Giftmischerin, wer sie auch sein mag, erwartet das Schafott. Besonders Sie, wie ich Ihnen soeben sagte, die nicht dafür besorgt gewesen ist, einige Tropfen von Ihrem sichersten Gift aufzubewahren.«
Frau von Villefort stieß einen wilden Schrei aus, und der hässliche, unbezähmbare Schrecken bemächtigte sich ihrer verstörten Gesichtszüge.
»Oh, fürchten Sie der Schafott nicht«, sagte der Staatsanwalt. »Ich will Sie nicht entehren, denn das hieße mich selbst entehren. Nein, im Gegenteil, wenn Sie mich recht gehört haben, müssen Sie begreifen, dass Sie nicht auf dem Schafott sterben können.«
»Nein, ich habe nicht begriffen. Was wollen Sie sagen?«
stammelte völlig niedergeschmettert die unglückliche Frau.
»Ich will sagen, dass die Frau des ersten richterlichen Beamten der Hauptstadt einen fleckenlos gebliebenen Namen nicht mit ihrer Schande belasten und nicht mit demselben Schlage ihren Gatten und ihr Kind entehren wird.«
»Oh nein, nein, oh nein!«
»Wohl, das wird eine gute Handlung von Ihnen sein. Und für diese gute Handlung danke ich Ihnen.«
Sie danken mir und wofür?«
»Für das, was Sie gesagt haben.«
»Was habe ich gesagt? Mein Kopf ist verwirrt. Mein Gott, ich begreife nichts mehr.«
Und sie erhob sich mit aufgelösten Haaren und schäumenden Lippen.
»Sie beantworteten die Frage noch nicht, die ich bei meinem Eintritt machte. Wo ist das Gift, dessen Sie sich gewöhnlich bedienen?«
Frau von Villefort streckte die Arme zum Himmel empor und schlug krampfhaft die Hände aneinander.
»Nein, nein«, schrie sie, »Sie wollen das nicht.«
»Ich will nicht, dass Sie auf dem Schafott sterben, hören Sie?«
antwortete Villefort.
»Oh, Gnade, Gnade, Herr!«
»Es ist mein Wille, dass Gerechtigkeit geschehe. Ich bin auf der Erde, um zu strafen«,
fügte er mit einem flammenden Blick hinzu.
»Jeder anderen Frau, und wäre es eine Königin, würde ich den Henker schicken. Gegen sie werde ich barmherzig sein. Ich sage Ihnen, nicht wahrgnädige Frau, Sie haben einige Tropfen von Ihrem süßesten, schnellsten und sichersten Gift aufbewahrt.«
»Oh, verzeihen Sie mir, lassen Sie mich leben.«
»Sie ist feig«,
sagte Villefort.
»Bedenken Sie, dass ich Ihre Frau bin.«
»Sie sind eine Giftmischerin.
Im Namen des Himmels.
Nein.
Im Namen der Liebe, die Sie für mich gehabt haben.
Nein, nein.
Im Namen unseres Kindes. Oh, unserem Kind zuliebe, lassen Sie mich leben.
Nein, nein, sage ich Ihnen. Ließe ich Sie leben, so würden Sie eines Tages das Kind so gut töten wie die anderen.
Ich? Mein Kind töten?
Rief in höchster Leidenschaft diese Mutter, auf Villefort zustürzend.
Ich? Meinen Edouard töten?
Und ein grässliches Gelächter, das Lachen einer Wahnsinnigen, vollendete den Satz und verlor sich in einem blutigen Geröchel. Frau von Villefort stürzte zu den Füßen ihres Gatten nieder. Villefort näherte sich und sagte,
»Bedenken Sie wohl. Ist bei meiner Rückkehr nicht Gerechtigkeit geschehen, so zeige ich sie mit meinem eigenen Munde an. Verhafte ich sie mit meinen eigenen Händen.«
Sie hörte keuchend, vernichtet. Nur ihr Auge lebte in ihr und brannte in einem düsteren, furchtbaren Feuer.
»Sie verstehen mich«, sagte Villefort. »Ich gehe, um die Todesstrafe gegen einen Mörder zu fordern. Finde ich sie noch lebend, so ist heute Nacht der Kerker ihre Wohnung.«
Frau von Villefort stieß einen Seufzer aus, ihre Nerven wurden schlaff, sie wälzte sich gebrochen auf dem Boden. Der Staatsanwalt schien eine Regung des Mitleids zu fühlen. Er schaute sie minder streng an, verbeugte sich leicht vor ihr und sagte langsam,
»Gott befohlen, gnädige Frau.«
Dieser Abschied fiel wie das Messer des Todes auf Frau von Villefort. Sie wurde ohnmächtig. Der Staatsanwalt entfernte sich und schloss beim Hinausgehen die Tür doppelt zu.